RD.
Ich bin Frank König, hallo. Es gibt mal wieder einen Klassiker auf die Ohren. Folge 107 aus dem Juli 2020. Like a Prayer von Madonna, am 21. März 1989 rausgekommen. Das war mit Erscheinen dieser Wiederholung vor 35 Jahren. Bevor es losgeht, möchte ich noch auf unsere Shownotes hinweisen, zum Beispiel bei swr1.de. Da gibt es nicht nur weiterführende Links zum jeweiligen Album, sondern auch eine Liste mit den ersten 250 erschienenen Folgen der Meilensteine. Leider können nicht alle online sein. Lange Geschichte. Früher durften ja einzelne Folgen immer nur 12 Monate im Netz stehen. Jetzt sind es immerhin 5 Jahre und darum wiederholen wir in loser Reihenfolge unsere Klassiker. Die SWR1 Meilensteine gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek und wer sie dort abonniert, verpasst ganz bestimmt keine Folge. In den älteren Folgen gab es noch nicht den Jahresrückblick zu Anfang, darum hole ich das jetzt mal nach. Das Jahr 1989. Wer damals schon das Leben bewusst miterlebt hat, wird sich wohl für immer erinnern. Was allerdings im März mit dem Erscheinen des Albums noch niemand ahnen konnte.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Und das ist der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben. Ja?
Die Winde der Veränderung, die seit einiger Zeit über Europa ziehen, haben an Deutschland nicht vorbeiziehen können.
Alle, die von Freiheit träumen.
Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
So ist Feier, nicht versäumt, so wie heute Abend hier.
Ihr seid die Größten, keine Frage.
1989, es kommt selten vor, dass ein Jahr so von einem Ereignis geprägt wird, wie damals die friedliche Revolution in der DDR und der Fall der Mauer. Jetzt aber zu Madonnas Like a Prayer, moderiert von Kollege Dave Jörg. Mit dabei sind aus der SWR1 Musikredaktion Nils Berkefeld und unsere Kollegin Michelle Habermehl. Viel Spaß!
SWR1, Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Queen of Pop. Den Namen hat sich Sängerin Madonna auch schon Ende der 80er verdient. Aber was sie im März 89 da auf die Welt losgelassen hat, das hat nicht nur diesen Namen Königin des Pop zementiert, sondern auch härteste Musikkritiker anerkennend nicken lassen, das zumindest. Die Musikzeitschrift Rolling Stone hat damals geschrieben, Like a Prayer, das ist so nah an Kunst, wie Pop eben geht. Und es gibt einen wichtigen Grund dafür. Madonna Louise Ciccone, das streng erzogene katholische Mädchen aus der Nähe der Arbeiterstadt Detroit, die arbeitet sich auf der Platte an vielen persönlichen Themen ab und hat auch wieder für Skandale gesorgt. Wir reden über diesen Pop-Meilenstein heute. Ich bin Dave Jörg und habe Verstärkung dabei. Aus der SWR1 Musikredaktion Nils Berkefeld, ein ausgesprochener 80er-Kenner. Hallo.
Wenn du das so sagst.
Absolut. Und die Kollegin Michelle Habermehl, die aus der Sicht der Generation Y auf Madonna schaut. Ich hoffe, ich darf das so sagen.
Ja, das darfst du so sagen.
Willkommen.
Danke.
Und wir starten auch schon mit dem Opener des Albums, dem Titelsong und gigantischen Hit Like a Prayer. Like a Prayer, Madonna. Gospelchöre, ein echt mitreißender Rhythmus. Like a Prayer, Madonnas Aushängeschild des Albums. Nils, du warst jung erwachsen, als das Ding rausgekommen ist. War das eine Überraschung für deine 80er Ohren damals? Da waren wir ja so Sachen wie Like a Virgin oder La Isla Bonita gewöhnt.
Also Like a Prayer ist natürlich wirklich ein genialer Song, das muss man einfach sagen. Und ich vermute auch mal, da hat Madonna nichts dem Zufall überlassen. Der Sound ist schon, wenn man jetzt in ihrem Sprachduktus bleiben möchte, wirklich eine Offenbarung. Und natürlich ist das auch 80er-Sound, aber sie hat mit diesem Sound, mit diesem Song ja auch eine Tür aufgemacht in Richtung 90er. Madonna ist ja eine der wenigen Künstlerinnen, die es geschafft hat, wirklich sich immer wieder auch neu selber zu erfinden, die auch immer wieder einen neuen Sound kreiert hat. Die Madonna von 83 klingt anders als die von 85, die von 87 klingt anders als die von 89 jetzt, wie wir sie gerade gehört haben. Und diese ständige Entwicklung hat sie ja auch sehr erfolgreich durchgezogen, aber das hat natürlich Nachteile, wenn du dich auch immer wieder neu entwickelst, neue Sounds hast. Da vergraulst du auch Stammkunden. Ne? Andere Künstler haben das nicht nicht so gemacht. Also Elton John oder Phil Collins zum Beispiel, die haben in jedem Jahrzehnt irgendwie gleich geklungen und haben das abgeliefert, was man von ihnen erwartet hat. Madonna hat immer experimentiert. Für mich ist das teilweise auch tatsächlich so ein bisschen anbiedernd. Und das finde ich, deswegen bin ich mit diesem Album auch nicht so hundertprozentig einverstanden.
Also das ist die Sicht, die du 89 auch hattest, oder ist das jetzt reflektierend von heute?
Nee, das hatte ich eigentlich auch schon 89. Also das Album hat mir nicht so richtig gefallen. Klar, da sind auch ein paar schöne Sachen drauf, da sind ein paar schöne Songs. Wir hören auch nachher noch ein paar Songs, die mir richtig gut gefallen von diesem Album. Bin da auch wirklich so ein bisschen hin und her gerissen, aber da sind dann auch schon Sachen drauf, die jetzt nicht mehr so klingen wie die Madonna Anfang der 80er Jahre. Da ist jetzt schon mehr Soul, mehr Funk, mehr auch Hip-Hop-Einflüsse schon zu hören. Und das war eben nicht mehr die Madonna, die ich irgendwie gut fand. Und das ist so ein bisschen, als wenn du zum Stammitaliener gehst. Du hast einen Stammitaliener und auf einmal ändert der die Karte, der nimmt die Hälfte der Nudeln runter und gibt auf einmal Sushi einen Raum, ja?
Das ist auch immer eine Sache der Perspektive. Michelle, du hast ja auch ein bisschen reingehört, wie Madonna noch 2 Jahre zuvor geklungen hat beim Album True Blue. Das 86 kam es raus. Was ist dir da im Vergleich aufgefallen, so mit dem frischen Blick von heute?
Ja, also True Blue war natürlich aus einer ganz anderen Phase geboren letztendlich, ja. Also das ist noch so schön jugendlich, schön verträumt, ja. Sie entführt uns quasi in andere Welten mit verträumten Synthes, ja, wie zum Beispiel in Open Your Heart oder mit kubanischen Trommeln in La Isla Bonita und ja, entführt einem so ein bisschen in andere Welten. Und jetzt eben bei Like a Prayer, da stellt sie sich sozusagen ihren Dämonen aus der Vergangenheit. Ich denke auch mal, da gehen wir auch später auch nochmal genauer drauf ein. Und das klingt natürlich viel erwachsener, ja. Sie war gerade frisch geschieden, kommt aus einer ganz anderen Zeit, hat Herzschmerz in einer ja ziemlich intensiven Form mitgemacht und das hört man einfach durch und durch, dass das jetzt nicht mehr diese jugendliche Verträumtheit ist letztendlich.
Trotzdem klingt der Sound aus heutiger Sicht wie ein 80er-Song, ja, Like a Prayer, aber dass das auch stärker in Richtung akustische Instrumente gegangen ist mit echten Gitarren und echtem Schlagzeug, das war für Madonna bis dahin eher untypisch. Kann man ganz gut raushören, wenn wir mal die Sachen aus dem Song rausheben, die sonst so im Hintergrund laufen, nämlich zum Beispiel die Rhythmusgitarre, die Rhythmgitarre. Ja, und so kriegt der Song einen tollen Groove und dann dieser Gospelchor, der im eigentlichen Song dann noch einen wirklich mitreißt. Nils, weiß man eigentlich, was das für ein Gospelchor war?
Das war tatsächlich ein echter Gospelchor, der Los Angeles Church of God Choir. Und der Leiter, der hat damals gesagt, Madonna wollte, dass es wie in der Kirche klingt. Und so hat er das dann auch gemacht, wie sie es vorbereitet hat. Er hat es aber so ein bisschen aufgeblasen, ein bisschen aufgepustet, dass da noch mehr Wumms dahinter steckte.
Der Song heißt Like a Prayer, also auf Deutsch wie ein Gebet. Man kann es aber auch als Liebeslied deuten oder was macht ihr beiden draus?
Ja, wenn man es genau nimmt, das hat Madonna ja auch zumindest mal selber im Interview gesagt, es ist eine Liebeserklärung eines Mädchens an Gott. Aber, und das darf man ja auch nicht vergessen, in erster Linie ist das eine Liebeserklärung an Pepsi-Cola. Ja, das war nämlich ein offizieller Werbesong und noch bevor der offizielle Videoclip veröffentlicht wurde, über den es ja dann auch Diskussionen gab, reden wir gleich noch drüber, gab es halt diesen Werbeclip für Pepsi-Cola und das war ein kleines Mädchen, das eine Liebeserklärung an Pepsi-Cola gemacht hat. Also es war ein Mörder-Deal, der hat richtig Geld dafür bekommen und deswegen war es in erster Linie natürlich ein Werbesong.
$5 Millionen, wenn ich mich recht erinnere. Michelle, wie siehst du den, also wie interpretierst du den Song?
Ja, also eigentlich tatsächlich kann ich mich da auch nur Nils anschließen, Nils Einschätzung. Es ist eigentlich genau das letztendlich, diese Liebeserklärung auch an Gott letztendlich. Und sie ist ja halt eben wirklich streng katholisch auch erzogen worden. Sie sagte ja auch irgendwann mal, ja, im Alter von zwischen 8 und 12 Jahren lebte sie eigentlich quasi in dieser Vorstellung, dass die Liebe zu Gott auch eigentlich die einzige Liebe zu einem Mann ist.
Und mit dieser Sicht auf Gott und den Katholizismus hat sie auch immer wieder gehadert. Später reden wir auch noch drüber. Nils hat es eben angedeutet, mit dem Song Like a Prayer ist ein Riesenskandal verbunden. Der Song alleine gibt das nicht her, sondern es hat was mit dem Video zu tun. Nils, was ist so schlimm daran, dass die katholische Kirche damals nicht nur protestiert hat, sondern sogar Madonna mit Exkommunikation gedroht hat? In den USA ist der Clip sogar einem Boykott zum Opfer gefallen. Also Fernsehsender MTV haben ihn nicht ausgestrahlt. Was war da?
Da ist gar nichts Schlimmes dran, muss man jetzt aus heutiger Sicht zumindest sagen. Völlig Pillepalle. Das ist genau das Gleiche wie damals zum Beispiel bei Falco mit Genie. Da spielt ein Künstler mit vermeintlichen Tabus, provoziert so ein bisschen einen Skandal. Aber am Ende ist das ja auch künstlerische Freiheit. Madonna hat sich ja auch quasi noch so eine kleine Rückversicherung mit eingebaut in dem Video. Also sagen wir mal inszenierungsmäßig auch abgesichert. Denn am Ende stellt sich ja heraus, dass es alles ein sozialkritisches Theaterstück gewesen. Da fällt dann der Vorhang, war ein Stück gegen Vorverurteilungen, gegen Rassismus, also mit Mitteln des Theaters und hochaktuell auch aus heutiger Sicht. Ja? Madonna beobachtet...
Man muss vielleicht nochmal den Stein des Anstoßes genau hervorheben. Welche Szene war dann so anstößig für die etwas brüde amerikanische Öffentlichkeit?
Ja, das muss ich erstmal kurz erklären. Also Madonna beobachtet in diesem Clip einen Mord, der von Weißen begangen wird. Die Polizei verhaftet aber einen Schwarzen. Und Madonna, die küsst dann eine schwarze Heiligenfigur in der Kirche. Also im Grunde genommen könnte man sagen, es ist Jesus, aber es geht auch nicht klar daraus hervor, sondern sie erweckt quasi diesen Heiligen damit zum Leben, der dann am Ende auch dafür sorgt, dass sie die Kraft hat, der Polizei zu sagen, wer der richtige Täter war. Also das ist schon eigentlich ein tolles Video. Am Ende geht der Vorhang runter, es war ein Theaterstück. Pepsi hat das Sponsoring dann beendet, hat den Vertrag gekündigt, musste aber trotzdem das Geld dafür bezahlen.
Ja, ist doch ein guter Deal, keine Arbeit und Geld anstreichen.
Aber im Übrigen, das muss man noch dazu sagen, die katholische Kirche sieht das heute auch deutlich entspannter. Also die hat mittlerweile ihren Frieden auch mit dem Clip gemacht. Denn ich glaube, vor 2 Jahren ist Madonna nochmal bei einer Modenschau aufgetreten, sollte dort diesen Song auch performen. Und da hat der Vatikan tatsächlich auch die ganzen Kostüme aus dem eigenen Vatikanfundus für diesen Auftritt geliefert. Also haben praktisch Madonna unterstützt in der Inszenierung dieses Auftritts.
Riesenskandal um das Video von Like a Prayer. Madonna selbst hat das viele Jahre später gerechtfertigt und erzählt, wie sie das im Nachhinein mit dem Skandal sieht.
Der Clip stellt sich gegen Rassismus. Es ist wohl immer noch ein Tabu, eine Beziehung zwischen Schwarz und Weiß zu zeigen. Und dann noch fröhliche Ausgelassenheit in einer Kirche. Ja, das waren viele Tabus. Das hat einigen Leuten Angst gemacht. Wahrscheinlich genau den Leuten, die ein Problem mit genau diesen Themen haben.
Ja, wenn man jetzt überlegt, was in den letzten Monaten in Amerika in Sachen Rassismus und Polizeigewalt los ist, kann man ja auf die Idee kommen, das Thema war damals aktuell und ist es heute immer noch. Aber zurück zu dem Skandal. Das hatte ja für den Song und das Video so einen typischen Skandaleffekt.
Ja, das funktioniert natürlich immer, auch heute noch. Und es ist auch in den 80er Jahren immer gegangen. Das heißt, am Ende wird dieser Song noch mehr gekauft. Die Platte wird mehr gekauft, das Video wird mehr angesehen. Aber ganz im Ernst, wenn man sich das Video heute anschaut, man denkt sich, was ist eigentlich passiert? Es ist ein Video gegen Rassismus, es ist ein tolles Video und im Grunde genommen gibt es aus meiner persönlichen Sicht, da auch aus heutiger Sicht, eigentlich keinen Grund, da jetzt dieses Video irgendwie die Augen zu verschließen und wegzugucken oder so.
Es waren noch andere Zeiten, Ende der 80er. Michelle, Madonna hat immer wieder beteuert über die Jahre, ihre ganzen Skandale, das war ja nicht der einzige, seien nie geplant gewesen. Kaufst du ihr das ab?
Ja, das kaufe ich ihr ab, weil die Skandale hat sie ja auch nicht geplant. Die Provokation, die hat sie durchaus geplant. Und sie hatte sich ja auch damals ganz offen mit Mary Lambert, die ja Regie geführt hat bei dem Musikvideo Like a Prayer beispielsweise, ganz offen ausgetauscht und hatte gesagt, ich möchte, dass das so provokant wird wie noch nichts, was ich je zuvor gemacht hatte. Also das hatte sie durchaus geplant. Dass es solche Skandale wurden, ja, das konnte sie sich möglicherweise denken, aber dass das geplant ist, glaube ich weniger.
Aber wenn man provokant ein Video macht, glaube ich, nimmt man den Skandal auch billigend und wünschenswerterweise in Kauf.
Klar, sie wollte auf jeden Fall polarisieren. Das hat man ja durch und durch noch gesehen in ihrer Geschichte.
Ja, man kann es an einem anderen Beispiel festmachen. 2006 war sie auf Tour in Rom und hat sich da showmäßig kreuzigen lassen. Das war schon bekannt geworden im Vorfeld. Der Vatikan schäumt vor Wut und sagt, wir exkommunizieren dich mal wieder. Und sie hat es dann trotzdem gemacht. Also sie wusste schon mit ihrer Provokation, worauf es hinläuft. Und der Skandal war immer mit einkalkuliert, so sehe ich das auch. Aber katholische Kirche, das Stichwort, wir haben das eben nur gestreift. Welches Verhältnis hat Madonna jetzt zum Katholizismus? Sie ist ja so aufgewachsen, Chicone, ne? Italo-Amerikanerin, Nils.
Ja, sie hat ein ambivalentes Verhältnis, also ist so eine Art Hassliebe zum Katholizismus, auch zur Kirche. Sie kann nicht ohne, sie sieht es aber auch kritisch und hat in einem Interview hat sie auch gesagt, sie ist gläubige Katholikin und das hat sie auch mit ihrem Umzug damals, als sie dann als junge Frau nach New York gezogen ist, hat sie das auch tatsächlich richtig ausleben können. Also da waren viele Katholiken, die ähnlich gedacht haben wie sie. Also eigentlich lebt sie auch diese Religion. Das hat sie auch irgendwie stärker gemacht, hat sie im Interview erzählt. Ihr Glaube, sie nennt sich ja selber auch Madonna. Das ist ja im Grunde genommen auch, wenn man so will,
Mutter Gottes.
Ja, eine Huldigung dieser Religion. Und sie hat auch ihre Tochter Lourdes genannt, also nach einem bekannten Wallfahrtsort. Also sie hat da schon auch durchaus ein eigentlich positives Verhältnis zur Kirche, nur manchmal eben nicht.
Ja, nur, dass sie jetzt mittlerweile dem Kabbala-Glauben angehört. Also
ja, aber auch nicht so hundertprozentig. Ne? Also sie macht so ein bisschen da und ein bisschen da. Und ich glaube, das ist alles nicht so hundertprozentig.
Okay, machen wir unter dem Skandal zum Video von Like a Prayer mal einen Strich. Viel unverfänglicher ist eine weitere erfolgreiche Single aus unserem Meilenstein-Album, nämlich Express Yourself. Hören wir mal rein. Express yourself, Madonna, drück dich aus, sag, was du sagen willst, so könnte man das ungefähr übersetzen. Michelle, warum gilt das Stück als feministische Hymne?
Ja, also sie ermutigt ihre Zuhörerinnen, für sich selbst zu stehen, ja, und nicht abhängig zu sein von einem Mann, auch unter anderem, sondern selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Ja, und dieser Song, der wurde auch mehrfach gefeiert von der Presse, nämlich, dass sie nicht mehr das Material Girl ist, sondern jetzt eben sagt, ihr steht für euch selbst. Und wie sie auch wortwörtlich sagt, don't go for second best, ja, sondern nimm nur das Beste und du selbst bist letztendlich halt eben auch das Beste, für dich alleine stehend. Und sie sagt halt eben ja auch wortwörtlich, und wenn es einen Mann geben soll, dann auch wirklich einer, der Herz und Kopf liebt.
In jedem Fall sieht Madonna sich als so eine Art Befreierin für die Rolle der Frau und sie ist stolz darauf, das hat sie in Interviews immer mal wieder gesagt.
It gives me a lot of satisfaction to know that I was somehow involved with making somebody feel proud of who they were or liberating people and making them feel good about what they stand for. Yeah, that makes me feel good.
Also sie ist stolz darauf, sie fühlt sich gut, dass sie in eine Rolle darin hatte, dass andere Menschen sich befreit haben und zu sich gefunden haben und stolz auf sich selber waren. Nicht nur was die Rolle der Frau betrifft, sondern sie ist ja auch Madonna eine Ikone der Schwulenbewegung und das muss man da eigentlich mit reinpacken. Musikalisch, Express Yourself, ziemlich nach vorne, tanzbar, klingt auch sehr organisch. Ist die Produktion auch anders gelaufen als bei früheren Alben?
Gut, also der Produzent Patrick Leonard hat erzählt, dass da ziemlich viel live eingespielt worden ist. Also da ist jetzt nicht irgendwie was vorproduziert gewesen, sondern da ist vieles ad hoc entstanden. Und das ist natürlich, sagte er, die Energie des Songs. Ich finde allerdings, der ist gar nicht so energetisch. Also ich finde, die Nummer ist relativ langweilig, ist meine Meinung. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mit dem Album nicht so hundertprozentig d'accord bin.
Naja gut, dann siehst du natürlich auch so einen Song ein bisschen durch den Filter, dass es nicht ganz so positiv.
Naja, er ist halt, sagen wir mal, im Vergleich zu Like a Prayer, den ich ja wirklich gut finde, den Song, ist der jetzt halt, der hat halt wenig Tiefgang, finde ich jetzt so musikalisch.
Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, unabhängig davon, ob man den Song jetzt gut finden soll oder nicht, wie das mit Madonna dann im Studio war, an diesen kreativen Prozessen da teilzunehmen. Reibungsverlust muss man bei ihr ja schon hinnehmen, weil sie gilt ja als schwierig, als Zicke. Habt ihr irgendwie Anekdoten?
Ja, sie ist halt eine Diva, ne? Und das hat sich, glaube ich, im Laufe der Jahre natürlich noch ein bisschen verschlimmert. Also gibt so Geschichten aus der neueren Vergangenheit. Ich weiß nicht, vor 30 Jahren war es vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber wer heute mit Madonna zusammenarbeitet, kriegt wahrscheinlich irgendwann auch die Krise. Weil sie ist zum Beispiel Hypochondrin und die hasst es, auf dieselbe Toilette wie andere Leute zu gehen. Deswegen müssen überall, wo sie probt, wo sie hingeht, wo sie auftritt, wahrscheinlich eben auch in den Aufnahmestudios, neue Wartezimmer eingebaut werden, weil sie eben nicht möchte, dass jemand anderes schon mal auf diesem Klo gesessen hat. Das Gute an der Sache ist allerdings, da ist sie dann auch wieder fair, sie bezahlt diese ganzen Umbauten selber aus eigener Tasche. Ne?
Also eigene Toilette für Madonna, kreative Auseinandersetzung bestimmt auch, aber Patrick Leonhard hat ja schon das Album True Blue davor produziert, also er hat gewusst, worauf er sich einlässt.
Ja, und um auch nochmal ein gutes Wort für Madonna einzulegen, was sie wiederum total gut konnte, war einfach extrem engagiert mitzuarbeiten. Ja, also sie hatte wirklich an allen Songs mitgeschrieben und war dabei auch sehr, sehr engagiert. Und die Produzenten Patrick Leonhard und Stephen Bray, die können sich noch gut daran erinnern, dass sie halt eben gesagt haben, sie konnte auch sehr aufbrausend sein und alle mitreißen im Studio, zum Beispiel bei Like a Prayer. Da muss wirklich eine Wahnsinnsstimmung geherrscht haben und sie hat wirklich geguckt, dass alle dieses Feuer spüren, was sie eben auch mit diesem Song auch vermitteln möchte.
Was das Neue an diesem Album war, Like a Prayer, dass Madonna sich ganz bewusst mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt hat, auch sich in seelische Abgründe getraut hat. Zum Beispiel auf dem Song Oh Father.
It's funny that way. You can get used to the tears and the pain. What a child will believe. You never loved.
Oh Father, Madonna, you can't hurt me now ist eine Zeile. Vater, du kannst mich nicht mehr verletzen. Da muss man biografisch, glaube ich, noch mal rein, Michelle.
Ja, also die Beziehung zu ihrem Vater, die war durchaus eine etwas schwierigere. Es hängt einfach damit zusammen. Da muss man jetzt noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Madonna war gerade mal 5 Jahre alt, als ihre Mutter gestorben ist. Und zwar, die war auch sehr jung, die war gerade mal 30 Jahre alt und starb an Krebs. Und dann musste sich erst zunächst mal der Vater alleine um die insgesamt sieben Geschwister kümmern. Und Madonna hatte eben, sie litt ein Stück weit auch unter Verlustängsten. Ja, Mutter verloren, jetzt auch noch den Vater zu verlieren, das wäre einfach ein sehr großer Schlag für sie gewesen. Also war die Beziehung schon mal per se etwas angespannt, einfach aus diesen Verlustängsten raus. Dann hatte der Vater die Haushälterin geheiratet und Madonna hatte ihm daraus einen riesen Vorwurf gemacht und konnte es nicht akzeptieren, dass sie eine andere Frau den Platz ihrer Mutter einnehmen sollte.
Also ganz schwieriges Thema und sie hat in ihrer Kindheit gelitten, auch in katholische Klosterschulen und sowas. Sicher nicht einfach gewesen. Und wenn man jetzt so einen lustigen Popsong wie True Blue, also 2 Jahre vorher, da zum Vergleich setzt, dann ist das schon eine Neuerfindung Madonnas. Reiferes Songwriting, reflektierter, auch sehr ernst. Nils, wie ist das bei dir damals angekommen? Offensichtlich nicht so gut.
Doch, in dem Fall muss ich sagen, schon sehr gut, weil ich finde ja, erstens ist Madonna die Königin der Balladen. Also wenn sie Balladen singt, ist sie immer gut. Mir gefällt dieser Song wirklich gut, ist auch einer meiner Favoriten auf diesem Album. Allerdings tatsächlich ist diese Art von Songs nicht ganz so gut angekommen bei den Fans. Ne? Also denn dieser Titel wurde auch als Single ausgekoppelt und das war dann tatsächlich ein Flop. In den USA ist das seit Beginn der Karriere von Madonna die erste Single gewesen, die nicht in die Top 10 der Billboard-Charts reingekommen ist. Und auch in Australien, wo sie sonst immer sehr erfolgreich war, ein absoluter Riesenflop, irgendwie, ich glaube, auf Platz 59 oder so gelandet und auch nicht höher gekommen. In England haben sie es dann sicherheitshalber erstmal gar nicht rausgebracht. Später nochmal, als nochmal so eine Best-of-Compilation rausgebracht wurde, da wurde es nochmal als Single veröffentlicht, kam dann in die Charts. Aber wie gesagt, das war eigentlich eine Nummer, die so richtig keiner hören wollte.
Aber die Kritiker haben es immerhin gelobt, dass sie sich mit solchen Themen auseinandersetzen.
Ja, und ich auch.
In diese Kategorie ernst und reflektiert passt auch der Song, den wir jetzt mal kurz hören, Till Death Do Us Part, auch wenn er beim ersten Hören gar nicht ernst klingt. Till Death Do Us Part, Madonna. Bis dass der Tod uns scheidet, das, was bei amerikanischen Hochzeiten in der Kirche immer als Satz fällt. Da muss man auch biografisch nochmal drauf gucken. 1985 hat Madonna den Schauspieler Sean Penn geheiratet. Und wie sah es dann zu der Zeit, als Like a Prayer das Album rauskam, mit der Ehe aus?
Ja, Scheidungskrieg, ne? Ja, also, wobei, das war am Anfang eine sehr leidenschaftliche Ehe. Und ich glaube, da, wo viel Leidenschaft ist, da gibt es dann auch eben oft Streit. Und am Ende, nach 4 Jahren, immerhin 4 Jahre hat es gehalten, da hat es dann auch mal wieder richtig gekracht. Aber die beiden, habe ich jetzt gelesen, lieben sich ja so ein bisschen noch immer, ne? Also es gab auch wieder immer mal so Zusammentreffen. Und Madonna hat sogar in einem Interview gesagt, sie würde sich nochmal mit ihm einlassen wollen.
Ja, das durchzieht alle Interviews, also auch in der Dokumentation, die Anfang der 90er rauskam, über diese Tour, die Blonde Ambition Tour. Hm. Da spielt sie ja, Truth or Dare heißt die genau. Und da sagt sie auch so, weil war die Scheidung schon 2 Jahre her. Und man sieht ihr wirklich in der Szene an, wie sehr sie noch an dieser Beziehung hängt.
Ich hatte dazu auch was ganz Interessantes gehört. Und zwar, sie hat ja eine eigene Stiftung. Und zwar, sie unterstützt Malawi und hat ja auch selbst Kinder aus Malawi.
Das afrikanische Land, ja.
Genau, das afrikanische Land Malawi. Und hat ja auch selbst Kinder adoptiert aus dem Land. Und sie sagte auf einer Charity-Veranstaltung für diese Stiftung, live auf der Bühne zu ihm, wenn du 150.000 Euro an meine Stiftung spendest, dann lasse ich mich nochmal auf eine Hochzeit mit dir ein.
Hat er aber nicht gemacht.
Hat er nicht gemacht, genau.
Allerdings hat man dann schon gesehen, dass sie auf dieser Veranstaltung doch sehr eng miteinander waren.
Ja, das hat man ganz deutlich gesehen, ja.
Also diese Trennung, diese Scheidung von Sean Penn, die verarbeitet sie in diesem Song. Und wenn man das alles jetzt nicht weiß, die Vorgeschichte nicht kennt, funktioniert das als Popsong trotzdem?
Ich glaube, diese Frage stellt sich nicht, weil diese Scheidung hat ja jeder mitgekriegt. Als das Album rauskam, war das ja gerade ein paar Monate her, dass dieser Scheidungskrieg auch durch die Gazetten ging. Deswegen ist diese Frage wahrscheinlich schwierig zu beantworten, weil ich glaube, dass die meisten, die sich dieses Album gekauft haben, eben mitgekriegt haben, dass da vorher diese Scheidung stattgefunden hat. Aber ja, ich glaube, wenn man es nicht weiß, ich glaube, der Song würde trotzdem funktionieren.
Lass uns kurz mal über Madonnas Gesang reden. Sie ist ja damals oft kritisiert worden, dass ihre Stimme nicht so doll ist, dass sie eine dünne Stimme hat. Also im Vergleich auch zu Lady Gaga heute, das sind ganz andere Maßstäbe. Dass sie auch nicht so einen großen Stimmumfang hat und im Gegensatz zu Lady Gaga nicht klassisch ausgebildet ist. Michelle, wie siehst du das?
Ja, also es ist kein Geheimnis, dass sie jetzt nicht die beste Sängerin ist. Und wenn wir jetzt mal gerade mal über Intonation, also die Fähigkeit, einen Ton genau zu treffen, sprechen, da ist es natürlich so, dass sie im Vergleich mit Lady Gaga natürlich jetzt nicht so gut rüberkommt. Aber trotzdem muss man sagen, sie hat eine total markante Stimme. Die ist wirklich unverkennbar. Und auch im Rolling Stone hieß es auch bei der Veröffentlichung von Like a Prayer, sie hat eine der überzeugendsten Stimmen der 80er Jahre. Und das muss man ihr einfach ganz hoch anerkennen. So, und dann gab es ja irgendwann mal auch die Produktion zu Evita, also das verfilmte Musical. Und dann hat sie halt auch schon selbst gemerkt, okay, gut, da muss ich vielleicht nochmal eine Schippe draufpacken, wenn ich schon solche Songs singe wie Don't Cry For Me Argentina. Und da hat sie sich Gesangsunterricht genommen. Und ja, das ist natürlich ein Stück, was dann gerade im Musical-Bereich, das sind natürlich viel anspruchsvollere Stücke, will ich jetzt mal behaupten. Vor allem gerade, was auch die Technik anbetrifft. Da geht es dann um so Sachen wie, dass man sich ein Vibrato beispielsweise abtrainiert, weil das ist nicht so üblich im Musical-Bereich. Und das hat sie gemacht und manch einer sagt oder viele Fans sagen eben, naja, die Post-Evita-Stimme, die macht uns gar nicht mehr so ganz glücklich, weil sie singt gar nicht mehr so intuitiv wie damals.
Wir hören mal kurz rein, wie das bei Evita geklungen hat.
Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence. I kept my promise, don't keep your distance.
Also das ist 1997, da kam der Film raus, übrigens ein ganz furchtbarer Film, by the way. Mir hat er gar nicht gefallen, war sehr opulent inszeniert von Alan Parker, der auch den Wall-Film und andere Sachen gemacht hat. Aber Madonna schon, sag ich mal, von einer ganz ungewohnten Seite, so klassisch singend. Mhm.
Gesanglich war das jetzt top. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie das jetzt immer auch so live wiederholen könnte, spontan.
Darum geht's gar nicht. Muss ja nur für den Soundtrack gut klingen, ne?
Ja, man sagt halt dann, also viele Fans sagen ja immer so, ja, okay, gut, sie hat dadurch halt gelernt, mit den verschiedenen Stimmlagen anders umzugehen und zwar professioneller und dass das gar nicht mal unbedingt so gut ist, sondern dass es auch ein Stück weit den Charme aus ihrer Stimme genommen hat.
So, das Mädchenhafte ist jetzt weg.
Das Mädchenhafte ist weg, ganz genau. Ja,
okay, das
ist Ansichtssache.
Aber sie war ja auch kein Mädchen mehr zu diesem Zeitpunkt. Ja. Also
vielleicht ist auch einfach mit dem Alter hat sich die Stimme verändert, sich auch Elton John singt ja heute auch nicht mehr, wie er mit 25 gesungen hat. Also am Ende bleibt es Geschmackssache, aber man kann den Unterschied wirklich hören und die Gesangsstunden, die haben sich da wirklich ausgezahlt für Evita. Ein Song, der wirklich aus der ganzen Platte, aus unserem Meilenstein-Album Like a Prayer raussticht. Ich habe ihn damals wirklich als Fremdkörper empfunden. Das ist Love Song, an dem Superstar Prince beteiligt war. Leicht angesägt und gleichzeitig genial, wie der Mann halt immer so war. Aber hören Sie selbst. Love Song, Madonna zusammen mit Prince, und im Text heißt es ja auch, this is not a love song. Ein kleines Kuriosum auf unserem Meilenstein-Album, aber ich habe den Song reingenommen in den Podcast, weil die Kollegin Michelle Habermehl darin was Interessantes entdeckt hat.
Ja, ganz genau. Und zwar, dass sich Madonna viele Jahre später selbst nochmal zitiert hat. Und welche Zeilen das genau sind, das hören wir jetzt erstmal.
Time goes slowly for those who wait, habe ich, glaube ich, verstanden, ne?
Time goes by so goes slowly by. For those who wait and those who run seem to have all the fun.
Okay, und diese Textzeile hat Madonna nochmal verwendet.
Ja, ganz genau. Ich habe das nämlich gehört und dachte so, Moment mal, das kenne ich doch. Und das ist nämlich dieser Song.
Beim Song, beim Hit Hang Up, 2006 war der, glaube ich, ne?
Ganz genau.
Hat sie jetzt ihre eigene Textzeile nochmal rausgenommen. Ist kurios, ne?
Ist kurios, auf jeden Fall. Ich habe auch leider keine Erklärung gefunden dafür, warum sie das letztendlich getan hat.
Fand sie wahrscheinlich gut, die Textzeile. Kann man nochmal verwenden.
Ja. Genau. Ja. Bei Madonna wird nichts weggeschmissen, auf keinen Fall. Und hier ist Dear Jesse aus dem Meilenstein-Album von Madonna, Like a Prayer. Ride the rainbow to the other side. Catch a falling star and then take a ride to the river that sings and the clover that brings good luck to you. It's all true. The elephant's a lemonade. Dear Jesse, auch eher untypisch, nämlich ein Schlaflied für ein Kind, wenn man so will, war auch eine Single aus dem Album, die auch jetzt nicht so wirklich, mit der nicht wirklich viel passiert ist. Wie kommt Madonna denn zu sowas, weil ihre erste Tochter Lourdes ist erst 7 Jahre später auf die Welt gekommen?
Ja, das hat ja nichts mit Madonnas Tochter zu tun, sondern es war die Tochter von ihrem Produzenten, von Patrick Leonard, und der hat das Ganze inspiriert. Madonna war nämlich mit Patrick im Studio und der kam aber zu spät, weil er seine Tochter von der Schule abholen musste, und die Mutter von dem Mädchen war irgendwie an dem Tag auch nicht da, und deswegen brachte er seine Tochter Jessie mit ins Studio. Madonna war erstmal ziemlich sauer, ja, und hat sich dann aber irgendwie doch ganz gut mit der Jessie verstanden. Die beiden haben sogar zusammen ein bisschen im Garten gespielt. Und Leonard, der das beobachtet hatte, sagte dann, er hätte da noch einen Song über Jessie, den er mal geschrieben hätte, ob Madonna den vielleicht singen möchte. Und dann hat Madonna so ein paar Zeilen geändert und daraus entstand dann dieser Song.
Ach komm, so schnell klärt sich der Ursprung des Songs. Und ich kann mir vorstellen, dass Madonna ihrer späteren Kinderschar dann den Song das ein oder andere Mal auch vorgespielt oder vorgesungen hat. Bevor wir Dear Jesse ganz hören, kurzes Resümee. Nils, Madonnas Meilenstein-Album Like a Prayer über 30 Jahre später. Wie bedeutend, unabhängig von deinem persönlichen Geschmack, ist es noch?
Na, ist es natürlich schon bedeutend, weil sie damit ja tatsächlich auch einen Meilenstein gesetzt hat. Also sie hat ja neue Wege beschritten und die waren ja auch für sie erstmal wegweisend. Sie war ja damit auch lange Zeit dann sehr erfolgreich, hat in den 90ern auch nochmal ein paar tolle Sachen auch gemacht. Also wenn ich da an den Song Vogue oder so denke, das wäre, glaube ich, ohne dieses Album vorher diese Entwicklung, diese Zwischenstufen gar nicht möglich gewesen.
Also ja, der kam auch gleich ein Jahr später, 90 kam der schon aus, Vogue.
Riesen. Also so gesehen war das schon eigentlich ein wichtiges Album, was sie so quasi aus den 80ern befreit hat und weitergeschoben hat, auch in die 90er. Und ja, also in der Tat durchaus ein Meilenstein-Album. Es sind auch ein paar schöne Songs, da müssen wir mal drauf achten. Da gibt es sogar Walzertakt zwischendrin, ne, in dem Dear Jesse. Also es ist schon auch in Teilen ein wirklich tolles Album, wenn man mal 4-5 Songs wegstreicht.
Michelle, für dich ist es aus der Rückschau eines von 14 Madonna-Studioalben. Wie ordnest du es ein für dich?
Ja, also für mich ist es ein Meilenstein einfach, weil sie sich hat nie beirren lassen letztendlich. Und sie hat Wege beschritten, die sich davor keiner getraut hat zu gehen. Und zum Beispiel unbequeme Themen gerne ansprechen wollte. Wie zum Beispiel Rassismus, wie zum Beispiel auch die Befreiung der Frau, was wir in Express Yourself ja hatten. Und deswegen ist es für mich definitiv ein Meilenstein.
Also Daumen rauf.
Ja, absolut.
Vielen Dank für diese Runde aus der SWR1 Musikredaktion an Nils Bergefeld.
Gerne.
Und Michelle Habermehl.
Dankeschön.